The Clash mit Should I Stay or Should I Go? 17 Uhr und exaktamente 11 Minuten. Ihr hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Wer Wein besonders mag, der sollte das Schluck-Magazin ab sofort auf dem Schirm haben. Dessen erste Ausgabe ist just erschienen mit Winzergeschichten, ethischen Leitfäden für Trinker und vielem mehr. Bietet das Magazin mit dem Schluck im Titel ab sofort zweimal im Jahr einen Ausblick auf die Welt des Weines. Bei mir im Studio sind zwei von drei Herausgeberinnen und zwar die beiden männlichen Parts im Herausgeberteam. Ich begrüße Christian Schwärmer und Paul Tuschkowski. Schönen guten Tag.
Hello.
Hallo.
Hello. Wie froh seid ihr, dass Ausgabe 1 steht und raus ist?
Ein großer Stein, der uns vom Herzen gefallen ist.
Ja. Erleichtert.
Ja. Gab es da mal kurz vor der Veröffentlichung, ist es ja bei vielen Künsten so, dass es ganz kurz, bevor man wirklich sagt, jetzt müssen wir es abgeben, da gibt es nochmal die ganz großen Diskussionen und man zweifelt nochmal an vielleicht sogar den Säulen dieses Magazins. War das bei euch auch so, dass ihr ganz kurz vorher nochmal richtig diskutiert habt vor der Abgabe oder wart ihr euch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich sicher, dass das gut ist, was ihr macht?
Wir haben uns gut in die Haare gekriegt im Stress davor natürlich, aber wir waren eigentlich bis zum Schluss überzeugt, dass das, was wir machen, so schon passt.
Ja. Es gibt halt immer so Überraschungen, ne? Wie zum Beispiel paar Tage vor Abgabe landet unser Chefredakteur im Krankenhaus und
OP
wegen Gallendurchbruch und so Geschichten. Aber das sind dann so die kleinen Überraschungen, die da zusätzlich
kommen. Und da müsst ihr euch ja nicht in die Haare kommen, deswegen, da kann ja keiner was von euch beiden für. Eieieiei. Jetzt fragt man sich natürlich bei jedem Magazin, das im Jahr 2015 neu auf den Markt kommt, wie größenwahnsinnig muss man sein, um diesen Schritt zu wagen? Oder ist es gar kein Größenwahn und es ist nur so ein laienhafter Blick auf die Welt der Printmedien, dass man denkt, ja, das kann man eh nicht mehr verkaufen?
Glaubt er, also im Prinzip ist es ein Leidenschaftsprojekt und von dem her haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie das richtig gemacht werden kann, ob das Sinn macht, aber es war für uns klar, dass wir das machen wollen.
Aha.
Und von dem her, es ist immer ein guter Zeitpunkt für Magazine, es kommen mehr Magazine denn je heraus und ich glaube auch gerade für Nischenmagazine wie dieses gibt es auch abseits der Berechtigung eine gewisse Überlebensmöglichkeit, eine wirtschaftliche.
Das glaube ich total. Also man hat ja auch hier den Eindruck, dass es immer mehr schön gemachte und auch sehr genau auf die Zielgruppe ausgerichtete Magazine gibt. Jetzt wäre das auch die nächste Frage, die sich anschließt bei euch. Habt ihr eure Zielgruppe definieren können? Ich gucke mich um in der Landschaft des Weines und stell fest, die Winzer werden zum Beispiel immer jünger. Da nimmt man dann an, dass vielleicht auch die trinkende Käuferschaft für diese Winzer, dass die auch vielleicht ein bisschen jünger werden. Ja. Zielt ihr so auf diese Leute ab oder wie könnt ihr das beschreiben?
Das Ding ist vielleicht ein kleiner Schwenk. Vor 2,5 Jahren ungefähr hat Christian mich mal auf einer Geburtstagsparty darauf angesprochen, dass ich ihm mal ein Magazin empfehlen sollte mit dem Thema Wein, aber aus dem Independent-Bereich im deutschsprachigen Raum. Und dann habe ich gesagt, es gibt einfach keins. Sagt er, ja, warum? Das kann doch nicht sein. Es muss doch eins geben.
Aha.
Ja, nee, gibt's nicht. Dann starten wir halt eins. Hat dann zwar ein bisschen gedauert, also seit Dezember letzten Jahres haben wir es da faktisch gemacht und haben uns gesagt, okay, wenn wir so ein Magazin machen, wer sind eigentlich die Leser, wie du schon sagst? Und wir haben gesagt, eigentlich sind es wir und unsere Freunde in Berlin, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr im Weinthema drinstecken, aber gerne gut essen, hinterfragen, wo das Essen herkommt und auch gerne gut trinken.
Mhm.
Und daraus ist dann faktisch Schluck entstanden, auch mit der Themenwahl, weil natürlich passiert da das Thema Wein, also die Menschen und ihre Geschichten rund um das Thema Wein. Aber es geht natürlich auch ums Essen, es geht natürlich auch um Musik, es geht natürlich auch um Architektur und Design. Also es ist ein Magazin, das sich schwerpunktmäßig sozusagen auf dem Thema Wein aufbaut, aber natürlich viele verschiedene Themen des Lifestyles.
Ja, man kann durchaus auch philosophische Texte lesen in eurem Magazin, in denen es dann um die Frage geht, wie der Trinker mit Ethik und Moral arbeiten kann beim professionellen Trinken sozusagen. Was ich auch ganz interessant finde, es gibt zum Beispiel eine Geschichte über die Champagne als Anbaugebiet. Da stelle ich mir aber die Frage als jemand, der auch gern Wein trinkt, wie viel muss ich eigentlich über einen Wein oder einen Champagner von mir aus wissen, um den richtig genießen zu können? Muss man um Vergleiche zur Literatur aufzumachen, die Biografie des Autoren gelesen haben, um das Werk genießen zu können? Oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig?
Das Gute an einer guten Flasche ist ja, dass man sie am besten zusammen genießt. Also sprich, deine Gesellschaft ist schon mal das Wichtigste.
Ja.
An zweiter Stelle kommt dann das Wissen darüber. Also wenn man weiß, wo es herkommt, ist schon mal sehr, sehr viel geholfen.
Ja.
Und du hast gerade die Champagner-Geschichte rausgepickt. Das ist so ziemlich die Wein-Nerd-Geschichte schlechthin im Magazin. Also da geht schon wirklich sehr in die Tiefe. Aber wir wollten natürlich auch sozusagen mit einer Geschichte das andere Ende der Fahnenstange markieren, wo es so wirklich um inhaltlichen Themen geht, wo man auch ein bisschen was lernen kann.
Ja.
Und die anderen Geschichten sind eher, sagen wir mal, unterhaltende Geschichten, vielleicht auch ein bisschen anstößige Geschichten, aber wie anstößig, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass ihr auch fast schon einen missionarischen Eifer an den Tag legt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Storys anguckt, die sich so ein bisschen mit der Berliner Szene beschäftigen, da stellt man ja fest, so richtig hundertprozentig supergeil ist das noch nicht, was das Weinangebot in der Hauptstadt angeht. Da gibt es ja durchaus auch Kritikpunkte, die ihr noch formuliert habt.
Ich glaube, das ist eine generelle Sache, dass man erlebt gerade in Berlin zum Beispiel sehr viel, dass alles Neue prinzipiell einmal gehypt wird, für gut empfunden wird, überrannt wird, gelobt wird. Und wir wollten uns eigentlich mit niemandem was verscherzen, aber wir wollten auch im Magazin natürlich eine ehrliche Meinung irgendwo wiedergeben und wie wir darüber denken. Und
da kann man auch so nicht sagen, da kann man auch nicht zu jedem sagen, der eine Flasche Wein verkauft für einen überteuerten Preis, dass der Teil seiner eigenen Szene ist. Und da muss man auch sagen, das wollen wir eigentlich nicht haben.
Absolut. Es gibt aber, wie man schon klar über die letzten Jahre auch gesehen hat, mit dem ganzen Trend zum Essen, Streetfood, auch insgesamt spannende Bars. Mhm. Gerade wenn es ums Thema Wein geht, natürlich sind ganz vorne mit dabei Otto Rink in Kreuzberg, Cordoba, aber natürlich auch Plätze wie das Nobelhart und Schmutzig von Billy Wagner, die halt auch insgesamt Wein auch ganz anders kommunizieren. Vielleicht auch preislich auf einer anderen Stufe, aber es ist etwas, was insgesamt, glaube ich, entspannter wird und wo die Eintrittshürde auch einfach viel niedriger wird mit der Zeit.
Ja, das stimmt. Die Cordoba hast du erwähnt gerade, auf die werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, denn die kommt durch ihren Besitzer quasi nochmal vor im Heft. Wir reden dann auch gleich nochmal über das Anstößige, das ihr ja versprochen habt bei der Werbung für das Magazin. Zwischendurch aber nochmal Musik auf dem Flux FM Plattenteller. Wir hören Air mit Radio Number One. Wenn wir uns musikalisch schon in Frankreich befinden, machen wir doch dort gleich weiter mit einem Weinthema, das mir besonders gut gefallen hat in der ersten Ausgabe des Schluck-Magazins, die gerade erst erschienen ist. Und zwar geht es da um einen Raymond de Villeneuve, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ein Winzer, von dem dann auch ganz viele Fotografien im Magazin existieren. Ohne Klamotten an, also mit freiem Oberkörper. Das sieht ein bisschen freaky aus, der Typ. Und auch die Geschichte ist toll, die ihr da erzählt. Versucht die doch nochmal ein bisschen zusammenzufassen für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen.
Also Raymond de Villeneuve lebt nicht weit von Marseille entfernt, so 20 Minuten östlich davon. Und ich hatte vor einiger Zeit das Glück, dort mal Wein zu machen. Und da hatte ich ihn damals kennengelernt. Und eines Tages hat er angerufen, das war 2012, ich glaube im Juli. War total aufgelöst, weil er innerhalb von 7 Minuten seinen ganzen Herbst verloren hat. Sprich, es kam so viel Hagel runter, dass alles kaputt war. Sprich, keine Trauben mehr, gar nichts. Und das, was er normalerweise, weiß ich nicht, 200 Tonnen Trauben erntet, da hat er in diesem Jahr gerade mal 15 Kilogramm Trauben gehabt.
What?
Also sprich, Lebensgrundlage entzogen innerhalb von 7 Minuten. Und dann ist eigentlich eine solidarische Gemeinschaft entstanden von 35 Weingütern im ganz Südfrankreich, wo jeder Winzer einfach so viel Trauben, wie er abgeben konnte, der eine mehr, der andere weniger, einfach sozusagen gespendet hat, damit Raymond über dieses Jahr gekommen ist.
Wow.
Sprich, es ist ein Hagelwein entstanden, da heißt Grell, und jeder Winzer hat sozusagen mit einem Stempel auf das Etikett sein Logo dem Wein aufgedrückt. Und dadurch konnte Raymond durch diesen Akt der bürokratielosen Solidarität überhaupt über den Herbst kommen, über das Jahr kommen und überleben.
Sehr schön.
Und das ist natürlich so ein Zeichen, dass gerade in der heutigen Zeit, wo man oft einfach mal mehr zusammenstehen sollte, glaube ich, ein Zeichen setzt. Und dadurch, dass die Geschichte, die ist in Deutschland bisher noch gar nicht erschienen gewesen, niemand hatte die publiziert bisher, haben wir das natürlich aufgenommen und auch in unserem ersten Schluck untergebracht.
Sehr schön. Zum Thema Solidarität fand ich auch interessant, dass ihr so eine Sonderedition eines Weines herausgebracht habt mit dem schönen Cover, über das wir gleich auch noch reden werden. Da konnte man eine Flasche kaufen für 99 Euro, glaube ich, und hat dann gleichzeitig 20% gespendet an die Organisation Moabit Hilft. Ist das denn auch was in Zukunft zum Geschäftsmodell gehört, sich quasi, wie sagt man, Social Entrepreneur-mäßig einzusetzen auch?
Ich glaube, das ist wie so vieles auch wieder so ein bisschen persönliche Überzeugung. Also wir haben jetzt nie niedergeschrieben im Businessplan, dass wir spenden müssen.
Welcher Businessplan?
Genau.
Gut, hätten wir das auch erledigt,
Sondern das war einfach, das ist eine akute Notlage irgendwo gewesen. Wir haben uns gedacht, okay, es ist drin, das kann man machen, soll man machen. Mhm. Und so ist das eigentlich entstanden. Können uns gut vorstellen, dass es im nächsten Magazin oder in der nächsten Ausgabe was Ähnliches gibt.
Ja, ihr beschreibt das Magazin als anstößig. Lass uns jetzt ruhig auf die Cover kommen. Da fragt man sich am Anfang zunächst noch, ist das ein Wortspiel nur wegen des Prostens und so, anstößiges Weinmagazin, oder muss man wirklich die Kinder und die Jugendlichen fernhalten von diesem Magazin? Um was geht's bei dem Cover zum Beispiel? Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte.
Also das ist ganz lustig, weil das Cover war gleichzeitig eigentlich auch die Entstehungsgeschichte vom Magazin, weil wir haben natürlich am langen herumgetan, was für Artikel, was sollten wir publizieren, und dann sind wir über die Oris Paul, über die Etiketten gestoßen, die Charlie Hebdo, die ja da diese Satire-Magazin aus Paris, das da diesen Terroranschlag im Januar dieses Jahres gehabt hat, dass die lange für ein Weingut in Frankreich Etiketten gemalt und gezeichnet haben. Sehr anstößige, sehr sarkastische, politische, sexuelle, explizite.
Ja.
Und die haben wir sehr toll gefunden und haben uns gedacht, die müssen wir irgendwie publizieren und die Geschichte irgendwie dazu erzählen. Und damals war das auch noch aktueller, natürlich mit diesem Terroranschlag.
Ja.
Und dann haben wir uns gedacht, das wäre natürlich auch ein bisschen platt, sowas auf das Cover zu tun, jetzt einfach nur das Etikett. Und dann haben wir uns gedacht, wir lassen es reinterpretieren von einem Fotografen, den wir alle sehr schätzen, Oliver Rath, und der auch diesen Stil gut irgendwo hinbekommt, dieses Anstößige, ohne eben zu explizit, ohne platt zu wirken.
Ja.
Und daher auch, so ist dann das Cover irgendwo auch entstanden. Und es ist leicht anstößig, ich glaube, das trifft es auch.
Es gibt nackte Haut zu sehen, aber es ist jetzt keine Pornografie zum Beispiel.
Genau, es ist, wenn man genau schaut, es ist der Fotograf selbst mit seiner Freundin auf dem Cover. Er ist nackt, sie ist angezogen, also...
Es ist auch eine Flasche Champagner zu sehen und ein Glas.
Natürlich, es ist...
Und die werden so an Körperstellen gehalten, ja.
Ja, also man...
Ja, mal. Versucht man halt mal,
aber das Ganze so reinzukommen. Es soll eben nicht platt anstößig sein, ist es auch nicht. Es hat seinen Grund, es liegt begründet in der Reinterpretation des Etiketts, das noch viel anstößiger ist. Und im Inhalt ist es ähnlich. Also wir anstößig im Sinne von nicht billig zu schockieren mit sexuellen Inhalten oder sonst was, sondern eigentlich auch unbequemere Meinungen vielleicht zu zeigen, einfach auch so, wie wir vorher gesprochen haben, dass viele Dinge, die gehypt werden, wo wir sagen, nein, wir sagen halt auch ehrlich die Meinung, wie wir das meinen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber anstößig auch in diesem Sinne.
Ja. Ja. Anstößig könnte man auch Texte interpretieren, oder als anstößig bezeichnen könnte man auch Texte wie den von Gerhard Retter, Mein Rausch der Anderen. Den finde ich ganz interessant, weil der ja durchaus einigen Trinkern und Trinkerinnen aufstoßen könnte. Gerade in der Weinszene gibt es ja wirklich Leute, die Tausende von Euro ausgeben monatlich für die besten Weine. Wenn man sich dann aber den Mann, der sich das leisten kann, am nächsten Morgen mal anguckt, stellt man fest, er ist einfach doch auch ein Trinker. Ja? Mhm. Ja, unabhängig davon, wie viel das Zeug gekostet hat, was er sich da gekauft hat. Warum war euch das wichtig, auch dieses Thema einzubringen? Denn Gerhard Retter schreibt ja hier wirklich einen Text, der manchen Leuten nahe gehen könnte.
Naja, es geht ja in erster Linie darum, dass egal, ob man den Wein jetzt zum Anfang oder zum Ende des Abends trinkt, steckt da doch verdammt viel Arbeit drin. Mhm. Ja? Beispiel auch diese Hagel-Geschichte, wo eine ganze Existenz davon abhängt. Und dass man diesem Produkt, wo auch so viel nicht nur körperliche Arbeit, sondern auch sehr viel gedankliche Arbeit reinfließt. Ja, sehr gute Winzer setzen sich extrem stark damit auseinander, was sie da eigentlich tun und wohin sie gehen mit ihrer geschmacklichen Identität, nennen wir es mal so. Wenn man sowas nicht mehr wertschätzt, indem man dann einfach sozusagen aus, ich sag mal jetzt, Prestigegründen am Abend als noch teurere Flaschen bestellen möchte oder als noch bessere Weine trinken möchte, obwohl man eh schon gescheit fett ist, wie die Österreicher sagen würden, dann bringt man dem Thema, glaube ich, nicht die richtige Wertschätzung entgegen.
Ja.
Das ist genauso, wie wenn man ein gutes Stück Fleisch isst oder halt ein gutes Tier hatte und dann dadurch davon eine Wurst hat, dann sollte man das auch wertschätzen und nicht einfach nur aus Prestigegründen sich sowas reinpfeifen und dadurch vielleicht auch einen übermäßigen Konsum dann schützen wollen oder so.
Ja, da gibt es eine Stelle im Text, wo er sich selber darüber ärgert, dass er die guten Flaschen Wein aufgemacht hat, in dem Moment, wo er schon dolle betrunken ist und die gar nicht mehr zu schätzen weiß. Insofern das vielleicht auch als Tipp an die Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr teure Weine zu Hause habt, am Anfang aufmachen und dann hinten raus kann man ruhig auch mal in einer oder anderen Sangria kann man nicht trinken. Aber da kann man auch mal jemanden einen Wein trinken, der halt keine 10 Euro kostet zum Beispiel. Gut, dann würde ich mich an dieser Stelle erstmal bedanken für euren kleinen Besuch. Wer sich das Schluckmagazin im Netz erstmal angucken möchte, beziehungsweise wer es über das Internet nochmal näher kennenlernen möchte, der hat die Gelegenheit dazu unter der Adresse schluck-magazin.de bei Facebook einfach hinter dem /schluck eingeben ins Fensterchen, dann seid ihr auch auf der richtigen Seite. Ansonsten kostet das Heft 9,50 Euro und ist wo überall zu haben?
Hier in Berlin beim Do You Read Me und im gut sortierten Zeitschriften- und Bahnhofshandel.
Sehr schön. Natürlich, genau. Sehr schön. Und ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit, ein Heft zu gewinnen. Wir haben nämlich 2 Exemplare mitgebracht bekommen, noch original verpackt. Die riechen noch nach Druckerschwärze. Wer eins haben möchte, ein Magazin, die erste Ausgabe des Schluck-Magazins, der kann uns jetzt eine Mail schreiben an win@ win@fluxfm.de. win@fluxfm.de ist die richtige Adresse. In den Betreff schreibt ihr Wein einfach hinein, damit wir wissen, um was es geht. Und bitte schreibt in die E-Mail-Adresse auch eure Adresse nochmal rein, damit wir wissen, wohin wir das Magazin schicken sollen. Also eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Wein und eure Adresse. Mit etwas Glück schicken wir euch die erste Ausgabe des Schluck-Magazines zu. Euch beiden nochmal vielen Dank für den Besuch und vielleicht treffen wir uns wieder, wenn die zweite Ausgabe fertig ist. Zweimal im Jahr soll das passieren. Dauert dann vielleicht noch ein bisschen, aber ich freue mich trotzdem schon. Bis dahin. Tschüss.
Danke, tschüss.